HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Auf Ihrer Visitenkarte steht Pianistin, Komponistin. Sie ist eine von oder vielleicht auch die bekannteste und erfolgreichste Jazzpianistin in Deutschland. Sie lebt nicht in der Metropole, sondern fast auf dem Land in Weinheim, weil sie da ihre Ruhe hat. Und sie macht nicht nur Musik, sondern sie bringt es auch anderen bei. Mit viel Lust und Freude unterrichtet sie Jazz in Mannheim und auch am Hochskonservatorium in Frankfurt. Anke Helfrich, hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie gekommen sind. Fühlen Sie sich als eine der wenigen Frauen, die es in einem immer noch typischen Männerberuf, also Kunst oder Jazz, geschafft haben?
Vielleicht war das am Anfang so. Also als ich in Holland studiert habe, war ich da eine von wenigen. Es gab zwar ein paar Saxophonistinnen, aber so Pianistinnen gab es eigentlich ganz selten. Es gab noch eine, die Tine Schneider damals. Aber inzwischen ist es doch, hat sich es verändert. Also ich denke, in Deutschland gibt es sehr viele Instrumentalistinnen in diesem Bereich.
Ja, man kennt sie nicht richtig.
Man kennt sie vielleicht nicht so, aber ich sehe das gar nicht mehr so.
Also, ich habe das jetzt auch ein bisschen provozierend gesagt mit diesem typischen Männerberuf, weil der Eindruck entsteht schon, also wenn man auf Festivals geht, auf Jazzfestivals geht, muss man die Frauen immer noch suchen, die sind handverlesen.
Das stimmt
natürlich. Wenn man Aufnahmen im Fernsehen sieht oder auch bei CD-Produktionen, es sind einfach nicht so viele Frauen da. Woran liegt das eigentlich?
Ja, ich meine, es ist natürlich eine Männerdomäne schon von Anfang an. Es waren halt überwiegend Männer auch, die in den Anfängen dabei waren. Und ich denke, das hat sich jetzt inzwischen verändert. Also ich denke, in ein paar Jahren ist es noch einmal anders. Es ist einfach auch ein Beruf, wo man muss halt sehr viele Kompromisse auch sonst eingehen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, wenn man dann als Frau vielleicht auch eine Familie gründen will oder aus irgendwelchen anderen Sachen, dass dann viele Frauen vielleicht bis zu einem bestimmten Level das gemacht haben, aber dann, keine Ahnung, so wie bei Jutta Heap eben, die dann auch aufgehört hat, auch aus
anderen Gründen. Frankfurter Pianistin in den 50er Jahren.
Genau, ja.
Über das alles reden wir hier im Doppelkopf. Wenn man dann als Frau sich traut und das macht, dann ist man konfrontiert mit Labels, die zum Beispiel dann so klingen wie die Blonde Monk oder der Blonde Monk oder schön und talentiert. Ja, oder also, es kommt immer die Haarfarbe. Ich meine, schön und talentiert ist ja richtig, aber es ist ja nicht das Einzige.
Ja, das finde ich eigentlich auch etwas, was mich stört, dass man eben da nicht andere Beschreibungen für findet, außer also die Äußerlichkeiten. Ja, ich meine, bei einem Mann würde man da gar kein Wort drüber verlieren und bei einer Frau wird dann erwähnt, wie sie eben aussieht. Das hat ja überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Und irgendwie muss das sich auch noch verändern, dass man wirklich sich auf die Musik konzentriert und einfach, dass es ganz selbstverständlich ist. Eben eine Frau am Klavier, fertig, aus. Ich weiß auch noch, als ich in Holland angefangen habe, beziehungsweise mich vorgestellt habe, hat auch einer aus der Jury gesagt, ja, für eine Frau muss man sagen, haben sie ja ein Rhythmusgefühl. Ja, Frauen spielen doch sonst immer so lyrisch. Das hat mich total umgehauen, weil da hatte ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass eine Frau lyrisch zu spielen hat. Ja, das ist für mich vollkommen hanebüchen, weil es gibt genug Frauen, die genau das Gegenteil belegen, ne? Für uns ist es selbstverständlich, ne? Und auch wenn ich in einer Band spiele, also in meiner Band, spielt das auch gar keine Rolle.
Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, sie spielt gut und sieht auch noch gut aus. Und wenn man auf ihre Internetseite schaut, dann zeigen sie das auch.
Also ich muss sagen, dass das jetzt so in den letzten Jahren vielleicht sich auch ein bisschen verändert hat. Ich habe eigentlich immer darauf Wert gelegt, dass man ja überhaupt, also einfach Anzug an, dass man nicht auffällt, dass es wirklich nur die Konzentration auf die Musik ist. Und im Grunde, wenn ich dann so andere, jetzt gerade bei Pianistin zum Beispiel, wenn ich dann zum Beispiel Elias, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird, sehe, die sich dann so im Tiger-Dress auf dem Klavier regelt, ne? Oder in so durchsichtigen Sachen. Ich meine, das, also hätte ich so, für mich will ich das nicht, ja. Aber das war eigentlich mehr oder weniger, dass da so ein Foto ist, das auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen mehr zeigt, war eigentlich die Idee von dem Typen, der die Internetseite dann konzipiert hat. Und dann hat er gesagt, ach komm, dann nehmen wir das Foto und ja.
Es ist immer irgendwie eine Gratwanderung offensichtlich.
Ja, natürlich.
Jahrzehnte im Geschäft inzwischen, Anke Helfrich.
Oh Gott.
Das klingt irgendwie, als wäre man uralt, aber ja. Das ist ja nicht so. Hat früh angefangen.
Es geht, also ich meine eigentlich so mit dem Klavierspiel habe ich gar nicht so früh angefangen. Ne? Wenn man sich überlegt, wie klassische Leute schon mit 5 Jahren oder so zum Klavierunterricht gehen. Also ich habe glaube ich erst so mit 11 oder so meinen ersten Unterricht gehabt und habe dann im Grunde, ja, irgendwie, also ich habe dann Musik-LK gehabt und habe mich dann entschieden, also ich will auf alle Fälle was mit Jazz machen. Und mein Klavierlehrer damals, der übrigens ein Frankfurter war, der Frigi Hoffmann, hat ja auch 1960 schon auf dem Deutschen Jazzfestival in Frankfurt gespielt. Ich habe von ihm halt auch immer schon so Geschichten gehört, also über den deutschen Jazz. Also dadurch habe ich irgendwie schon immer so, alles so von früher mitbekommen, was viele Leute, die jetzt heute Unterricht haben, die haben bei irgendwelchen ausgebildeten Typen Unterricht, die studiert haben, ja, und die selber jetzt vollkommen pädagogisch richtig ausgebildet sind. Das war bei meinem Lehrer, der hat halt einfach gespielt, also in der Nachkriegszeit, ne, und hat sich halt alles so selber beigebracht und in den Army-Clubs zu spielen und mit Chet Baker und mit allen gespielt. Und es war für mich natürlich toll, ja, eigentlich das alles so aus erster Hand zu erfahren. Und also das war jetzt nicht gerade der Pädagoge, der dann gesagt hat, ja, geh mal studieren. Der hat immer gesagt, ach, das hat doch eh keinen Sinn. Und ich habe es dann aber trotzdem gemacht. Der hat gesagt, willst du wirklich da hingehen? Ne? Das bringt doch nichts, guck dir die Stadt an. Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte das probieren. Und so kam ich dann nach Heversum. Aber
nach Holland.
Ja, nach Holland, genau.
Ja. Wir reden darüber gleich weiter, aber jetzt wollen wir erstmal hören, wie Anke Helfrich klingt, wenn sie ihr großes Idol Monk spielt.
Okay.
Warum Monk?
Das hat verschiedene Gründe. Ich denke, dieser erste Klavierlehrer, der hat wahrscheinlich auch unterbewusst, hat er auch einen Einfluss auf mich gehabt. Der hat wahrscheinlich auch so in der Art gespielt. Also, und ich habe auch über ihn natürlich die ersten Aufnahmen gehört, aber auch Wynton Kelly und verschiedene andere Pianisten. Aber wir hatten eine Katze, die dann immer aushäusig irgendwo gegessen hat. Und irgendwann kam die mit so einem am Halsband, mit so einem Zettel, mit so einem Brief zurück. Besuch mich mal in der Luisenstraße 25. Da ist die ganze Familie hingegangen und da wohnt ein ganz nettes Ehepaar. Und der Mann war ein totaler Jazzfan, ist es auch immer noch. Wir sind sehr, sehr gut befreundet. Also es war ein kinderloses Ehepaar. Er hat mich irgendwie so fast wie adoptiert und hat mir ab da immer Jazzplatten geschenkt, weil er wusste, dass ich mich für Jazz interessiere, obwohl ich noch recht jung war. Mit 15, 16 schon. Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, habe ich bei meinem Vater eben auch in der Plattensammlung so alte Bud Freeman und also wirklich uralte Platten, Ella und Lewis, also Porgy and Bess und so Woody Herman, auch so, ja, so Big Band Zeug, aber irgendwie fand ich das toll und hab ganz oft da scheinbar vor diesem Schrank gesessen und habe diese Musik gehört und mit ihm dann eben darüber geredet, weil der eben seine ganzen Platten da im Wohnzimmer stehen hatte und dann hat er mir die ersten Monk-Platten geschenkt und unter anderem eben auch so eine Platte über den deutschen Jazz, wo dann auch Jutta Hipp und Attila Zoller und auch Wolfgang Laut und diese ganzen Leute vorkamen. So kam ich irgendwie dazu. Da habe ich dann so einen Zugang dazu gefunden. Und ich habe irgendwie, hat mich die Musik so angesprochen, das Rhythmische und auch die Komposition, das Sperrige. Man kann es ja da noch gar nicht erfassen, wie komplex und wie schwierig das eigentlich ist. Aber irgendwo, ein Teil dieser Musik hat mich so angesprochen und das ist bis heute so. Und irgendwie werde ich mir wahrscheinlich auch vornehmen, bis zum Ende meiner Tage, wenn immer ich eine CD mache, mindestens ein Monk-Stück aufzunehmen. Ja.
Anke Helfrich spielt Thelonious Monk, Ask Me Now. Pianistin Anke Helfrich spielt Thelonious Monk und ist bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben eben schon angefangen, über das Klavier zu reden. Wie kam das Klavier denn in ihr Leben?
Also es war eigentlich so, dass meine Mutter uns, also drei Schwestern, die hat dann gesagt, so, ihr müsst jeder ein Instrument spielen und jeder soll eine Sportart ausüben. Ne? Und wir könnten uns das aussuchen, aber also sie hat da Wert drauf gelegt. Und dann habe ich mir halt Klavier ausgesucht, meine Schwestern dann auch beide. Und ich glaube, nach 5 Jahren oder so, ich war bei irgendeinem ganz normalen Musikschullehrer, habe ich mir dann eben überlegt, so, eigentlich macht es gar keinen Spaß mehr. Und ich wollte dann fast aufhören. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, du machst weiter. Und also,
das war reine Klassik damals, oder?
Das war halt so das Übliche, dass man halt irgendwelche, diese Hefte da durchgespielt hat. Und ich wollte dann immer auch schon so Boogie-Woogie spielen. Und dann habe ich halt so, da gibt es so auch Literatur dafür. Ich habe aber auch nie geübt. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das macht keine Freude mehr. Und dann hat meine Mutter diesen Lehrer da eben gesehen, diesen Frigi Hoffmann, und hat gesagt, so, ich melde dich jetzt bei dem an. Und der konnte am Anfang gar nicht glauben, dass ich habe dann immer gesagt, ich möchte gern Jazz machen. Dann hat er immer gesagt, ja, ja. Und dann ging das aber auch Jahre, bis der dann wirklich kapiert hat, dass ich das möchte. Und ich kam dann irgendwie bei einem anderen Lehrer, das ist inzwischen der Adoptivsohn von diesem Werner Pöhler, diesem Gitarristen, der hat mich dann in seine Combo geholt, auch in der Musikschule. Und dann habe ich da immer montags im Ensemble gespielt. Und dann kam eben mein Lehrer dann drauf und hat gesagt, komm, schalt freitags auch vorbei. Und da waren dann eben Typen, die heute alle auch, sind alles hauptberuflich Musiker inzwischen. Also Johannes Weidenmüller zum Beispiel, der spielt, hat dann mit Hank Jones und mit Joe Lovano und mit Joshua Redman, der lebt jetzt in New York und ist total der angesagte Bassist in New York. Also waren wirklich sehr, sehr gute Musiker dann. Und das war eigentlich so der Einstieg, dass man da in diesem Ensemble dann die ersten Stücke gelernt hat von Horace Silver und ja.
Warum der Jazz?
Ich habe von mir aus, dass in diesem, also meine Schwestern hat es gar nicht interessiert, aber ich habe dann eben da bei meinem Vater, also beim im Plattenschrank so Sachen gefunden, die mich angesprochen haben. Und dann habe ich also durch diese anderen Platten von dem Nachbarn, ich habe auch nie andere Musik gehört, das ist das ganz Komische. Also ich meine, es gab so in meiner Umgebung, also in der Klasse oder so, es gab da eigentlich niemanden, der das gehört hat. Das hat mich einfach, irgendwie hat es mich fasziniert. Und ich habe dann am Anfang habe ich dann irgendwelche Turnübungen, ich habe mir die Musik aufgelegt, habe dann irgendwelche Choreografien eingeübt und so. Aber ich habe das eigentlich von mir aus gemacht. Also es war jetzt auch keine Tradition bei mir in der Familie oder so.
Wer war das dann? Wer hat außer Monk noch am meisten fasziniert? Wen haben Sie damals gehört?
Was dann auch war, ich habe dann eine Aufnahme, das war eben von dem Klavierlehrer, eine Kassette dann bekommen und das war dieses Swiss Movement, live in Montreux mit Les McCann, Eddie Harris und Benny Bailey. Also die Platte, das habe ich täglich gehört eigentlich und wir haben, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben samstags mussten wir immer putzen, also zu Hause die ganzen Geschwister. Und dann mussten wir eben eine Musik auflegen, die allen einigermaßen gefällt. Dann haben wir immer die Swiss Movement aufgelegt und haben dann dazu geputzt. Und ich muss sagen, ja, dass dieses Groovige und Bluesige und auch die Energie, also die Liner Notes hat aber es hat eben der Mike Hennessy geschrieben, also so ein Kritiker, ein britischer Kritiker und Jazzjournalist, der dann auch für meine zweite CD die Liner Notes geschrieben hat, ne? Und der hat dann damals geschrieben, dass die bei der Aufnahme, also es war ja ein Live-Konzert, die hatten noch nie vorher zusammen gespielt, gedacht haben, ach, das war das fürchterlichste Konzert, das sie je gegeben haben und hatten das zwar mitgeschnitten, aber haben gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn. Und das wurde ja dann ein richtiger Number-One-Hit, ne? Und dieses Compared to What von Les McCann war dann wirklich ganz lange in den Charts und so. Und ich habe ja dann die Chance gehabt hinterher, ich habe ja mit Benny Bailey dann auch sogar ein Konzert gegeben und bin kennengelernt und Eddie Harris auch, ne, als er mit Scofield gespielt hat, da bin ich zu ganz vielen Konzerten und habe ihn dann auch kennengelernt und so. Also das war für mich natürlich Wahnsinn, diese Leute des ersten Einflusses dann wirklich im richtigen Leben kennenzulernen. Ja.
Wir hören da auch mal rein. Cold Dark Time, Les McCann in Montreux. Doppelkopf in HR2 Kultur mit Daniela Baumeister und Anke Helfrich, Jazzpianistin aus Weinheim. Das ist jetzt ja nicht die ganz große Jazzmetropole, so direkt an der Grenze zu Hessen. Und aufgewachsen sind Sie dann auch noch in Windhoek. Das ist auch nicht wirklich eine Jazzmetropole. In Namibia hatte man da einen Plattenschrank dabei, wahrscheinlich auch nicht.
Nee, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir dort wohnen geblieben wären oder wenn ich dort meine ganze Jugend verbracht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie zum Jazz gekommen. Also da gibt's eigentlich nichts. Aber das Land natürlich war faszinierend. Ich weiß noch genau, dass ich, also jedes Wochenende wir hatten so einen VW-Bus, sind wir auf Patt gegangen, das Oppatrechern, sagt man das so, dass man einfach alle ins Auto geladen hat und dann sind wir einfach irgendwo hingefahren, haben irgendwelche Höhlenmalereien angeguckt oder sind in die Toschapfanne, das ist so ein Naturreservat. Da gab's dann so drei Forts, in denen man übernachten konnte und ansonsten ist man tagsüber einfach durch die Wildnis gefahren und hat dann Löwen, Elefanten, alle so in freier Wildbahn beobachtet.
Also das macht auch frei fürs Leben vielleicht auch, ne?
Oder? Ja, ich denke auch, dass man vielleicht nicht auch deshalb so aufgeschlossen. Also als ich dann nach Holland gezogen bin, ich hätte mir vorstellen können, auch dort zu bleiben. Als ich dann nach New York bin, ich wäre auch gerne in New York geblieben. Oder ich könnte mir auch jetzt vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. Also ich denke mal, ist vielleicht ein bisschen aufgeschlossener für andere Kulturen oder für überhaupt so in Kontakt zu treten oder so.
Also in Holland gab es ein Studium,
ja,
auch in Freiburg, und dann in New York gab es ein Stipendium. Und
ja,
wie wichtig ist das für Sie selbst, dass da sich auch was bewegt? Also dass man auch ja den Eindruck hat und die Gewissheit, die Sicherheit hat, dass da immer was Neues kommt und dass da sich eben auf Dauer was bewegt.
Das ist so ein Thema, was man natürlich, also was ich ständig habe. Ich rede ständig davon, oh, ich muss unbedingt jetzt auch wieder umziehen oder so, weil ich bin so, bis ich 16, 17 oder ja, also bis ich studiert habe, glaube ich, bin ich schon 16, 17 Mal umgezogen. Ja, also aber dann, ja, also nach Holland und New York bin ich dann jetzt gerade noch in Weimar ein paar Mal umgezogen. Also ich muss mir das auch nochmal überlegen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt da für immer in Weimar wohnen. Aber
warum Weimar überhaupt? Ist das so ein Heimatgefühl?
Irgendwie bin ich nach New York dann wieder dahin zurück, weil ich dachte, ich gehe jetzt da nur ganz kurz hin. Und dann fahre ich wieder zurück, weil mein Visum ja abgelaufen ist. Nach einem halben Jahr habe ich gedacht, verlässt du halt kurz das Land. Ich habe ja ganz viele Sachen dort gelassen. Kleider, Verstärker. Und war mir ganz sicher, ich komme sowieso wieder zurück. Und damals hatte ich mich aber von New York aus, das war eigentlich die Idee von dem Bassisten, vom Johannes Weidenmüller, sich bei der European Jazz Competition anzumelden. Und dann haben wir die gewonnen. Die war dann also im Oktober. Ich bin im Juli zurückgekommen. Dann habe ich gedacht, wartest du das noch ab? Und dann hat er eigentlich gesagt, ja, wenn du jetzt nicht versuchst, mit diesem Preis ein bisschen auch so das Trio zum Spielen zu bekommen, wenn du jetzt nach New York zurückgehst, dann verpufft das, ja, die Aufmerksamkeit. Und versuch doch das. Und da habe ich mehr oder weniger dann auch so ein bisschen auf diesen Rat gehört und habe dann angefangen, so meine ersten Kassetten mit Musik zu bespielen und habe das dann rumgeschickt an irgendwelche Jazzclubs und habe dann angefangen, eben so die ersten Gigs auszumachen. Ne? Und dann habe ich halt eigentlich schon, wann war das, schon ein Jahr später oder so, habe ich dann eben so an der ersten Musikschule, die haben mich dann gefragt, ob ich eben da in dieser, also ob ich diesen Jazz-Part übernehmen konnte, Jazz und Popularmusik. Und dann habe ich an der Hochschule in Mannheim schon angefangen und da kam dann eins zum anderen. Dann habe ich noch so einen Preis gewonnen. Dadurch konnte ich dann eine CD aufnehmen, weil ich dann die finanziellen Mittel hatte. Dafür bin ich dann aber wieder nach New York zurückgeflogen, weil ja die anderen beiden Trio-Mitglieder in New York waren. Also irgendwie habe ich dann so das Gefühl gehabt, obwohl ich da wohne, kommt man ja trotzdem rum. Also man kommt dann halt nach Hause, macht dann da die Sachen, die notwendig sind, aber auch in der heutigen Zeit. Inzwischen ist ja alles so, du bist mit Internet und mit allem. Ich habe jeden Tag eigentlich Kontakt mit irgendwelchen Leuten aus New York oder was auch immer. Das klingt jetzt so ein bisschen, das soll aber überhaupt nicht überheblich klingen, aber ich schreibe mir jeden Tag mit jemandem aus der ganzen Welt und mit den ganzen Leuten aus dem Studium, also mit vielen, mit denen ich noch Kontakt habe, die jetzt in Berlin oder was auch immer wohnen. Kann ich auch von Weimar aus theoretisch, ne, also den Kontakt halten.
Wann haben Sie gewusst, dass Sie davon leben können und wollen?
Ich kann mich erinnern, dass ich in Holland, scheinbar der Lehrer, bei dem ich dann Methodik und so weiter Unterricht hatte und der mich so betreut hat, man musste ja da erstmal als dozierender Musiker, man konnte nicht gleich dieses UM ausführender Musiker machen, sondern jeder musste erstmal dieses DM durchlaufen und dozierender Musikus. Und dann habe ich gedacht, nee, also das Unterrichten, also wenn man unterrichtet, ja, dann hat man es nicht geschafft als Musiker, ja. Das ist also nichts.
Das ist so ein Vorteil,
ja,
ne? Auch.
Das will ich auf keinen Fall, ja, ich will nur Musik machen und so. Und er dann so, ja, das ist wirklich sehr schade, weil also er hat scheinbar da irgendwas in mir gesehen, was ich damals überhaupt für mich, mir hat es Spaß gemacht, aber ich habe gedacht, nee, das will ich auf keinen Fall machen. Aber ich habe dann doch mit der Zeit auch die Vorzüge, dass man wirklich, du musst dir bewusst sein, was du da vermittelst, weil was ich auch an mir festgestellt habe, ich habe meinen Klavierlehrer auch teilweise, du imitierst, ohne es zu wollen, also unterbewusst machst du die Dinge nach, auch wenn einer gar nicht redet, du guckst dir eine Handhaltung ab oder wenn der mit der Faust auf irgendwelche Tasten geschlagen hat, habe ich es auch gemacht und jemand anders sagt dann zu mir, was machst du für Haltung, ja, und dass man sich halt viel bewusster sein muss über das, was man, wie man spielt, was man vermittelt, dass man da wirklich auch selber über sich mehr lernt, ja, und sich Gedanken machen muss, wie kriege ich da eine Struktur rein? Am Anfang habe ich es halt einfach mal gemacht und dann mit der Zeit kriegt man
das ein System. Das heißt, der Jazz ist schon auch das, was den Alltag bestimmt und das Leben ausmacht. Also jetzt nicht nur das Auftreten auf der Bühne, sondern
ja, Also die Musik natürlich bestimmt den Alltag. Also man steht auf, entweder hört man dann gleich Musik oder man beantwortet irgendwelche Mails, die alle indirekt mit Musik zu tun haben. Man kümmert sich entweder um Auftritte oder beantwortet irgendwelche Anfragen, die was weiß ich, ich habe auch ganz oft, dass Leute irgendwelche Researches machen für ihr Studium und dann auch für Jazzmusikerinnen, dass sie da irgendwas wissen wollen, aber aus der ganzen Welt. Also es kommt halt auch durch diese sozialen Netzwerke, ne? Da bist du befreundet mit irgendjemandem, der sagt dann, ja, ich bin aus Istanbul, ich mache gerade so eine Studie oder was auch immer. Sowas kommt dann auch vor. Oder dass man neue Pläne hat, dass man erstmal sich erkundigen muss, wann hat wer Zeit. Dann man ist ständig irgendwie damit, auch wenn man jetzt nicht direkt übt oder so, ist man auch ansonsten eigentlich immer irgendwie mit der Musik beschäftigt.
Auch beim Putzen.
Sogar beim Putzen.
Ja, wir haben ja vorhin, als wir die Musik ausgesucht haben, wir konnten uns ja gar nicht, also sie konnten sich gar nicht entscheiden, wir konnten uns beide gar nicht entscheiden, weil da so viele tolle CDs auf einmal auf dem Tisch lagen. Aber wir haben uns dann doch entschieden für Miles Davis' My Funny Valentine und das Herbie Hancock Solo Klavier natürlich.
Ich war ja dann in Freiburg da ein halbes Jahr, in einer Jazz- und Rockschule damals. Und da war der Thomas Heidelbrehm, der heute eben als Bassist beim HR spielt. Und bei dem hatte ich Ensemble. Und der war damals wirklich, der war so kumpelhaft, der war wirklich, also er hatte auch wirklich eine wichtige Funktion, hat ganz tolle Sachen da also mitgebracht in die Kombo und hat unter anderem eben diese Platte vorgeschlagen, weil da sollen wir uns mal mit beschäftigen. Und das war für mich irgendwie das erste Mal zu hören, was man mit so ganz normalen Standards machen kann. Es ist unfassbar. Es war für mich wie so ein Aha-Erlebnis, muss ich sagen.
Messen Sie sich in so einem Fall dann auch mal mit einem wie Herbie Hancock? Versucht man das dann nachzuspielen zum Beispiel oder was draus zu ziehen und zu gucken, wie könnte ich es jetzt machen oder wie würde ich es machen?
Also
oder?
Ich muss sagen, messen wäre nicht das Wort. Nee, sondern das war damals für mich, sowas hatte ich noch nie gehört. Das war wirklich, ich bin so dankbar, dass ich das, ich meine, das ist eine der klassischen CDs, die eigentlich jeder Jazzmusiker haben sollte, ja. Aber für mich war das eben so eine Offenbarung und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt versucht zu hören, was macht er da und was macht er da mit diesen Tonleitern, ja, dass er in Triolen irgendwie irgendwelche Akkordbrechungen macht und spielt und habe es versucht nachzuspielen und ich denke, das ist wirklich auch wie man es lernen sollte von den Meistern irgendwie, die Meister erstmal kopieren oder zumindest ein bisschen auschecken, wie man so auf Englisch sagt. Und dann kann man es ja auch wieder vergessen, also sollte man es auch wieder vergessen und kannst das alles dann in deins umwandeln. Also du sollst es nicht eins zu eins nachspielen, sondern eben erstmal erforschen, was die machen. Da, so lernt man. Und das ist eigentlich so der erste Inspirationsquell.
Das war jetzt schon wieder eine Lektion.
Ach, ehrlich, das wollte ich jetzt nicht.
Herbie Hancocks Piano Solo All of You von Miles Davis, My Funny Valentine. Anke Helfrich ist ganz glücklich.
Ja, ich bin glücklich.
Mit Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir haben eben drüber gesprochen, was sie als Pianistin mitnehmen kann, wenn sie sowas hört. Was können Sie denn als Pianistin Ihren Schülern dann zurückgeben? Ist das auch dann dieses einfach nur beibringen, ihr müsst euch das genau anhören und müsst es ausprobieren oder geht das inzwischen schneller?
als ich dann so angefangen habe, eben Unterricht zu nehmen, war, immerhin gab es dann schon, dass man Jazzunterricht nehmen konnte, ne? Egal wie der dann aussah. Aber das waren alles Leute, die irgendwie das sich eben selbst beigebracht hatten oder durchs Spielen, durchs Abhören von Platten oder in den Ami-Clubs. Das war ja auch noch unser Vorteil, dass wir jetzt hier aus der Gegend, dass da so viele Amerikaner da waren, ja. Das zum Beispiel auch eine Geschichte, ich habe den Wolfgang Lauter, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, kennengelernt vor vielen Jahren. Und der hat dann mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Ne? Das war ja so einer, der hat ja in den 50er mehrere Jazzpols gewonnen als bester Musiker oder Jazzmusiker in Deutschland. Und der hat mir dann halt ganz viel von früher noch erzählt, hat mir so stapelweise so Hit-Kits gegeben. Das waren so eine Art Real Book, wie es heute so diese Bücher sind, aus denen die Leute dann die Standards spielen bei Sessions oder so. Wenn man die Musik nicht auswendig kann, steht dann da eine Melodie und Akkorde drunter. Und das hatten die Amis, also es gab so eine Ausgabe, das gab es nur für die Army. Es war auch nicht zu verkaufen oder so. Das haben die Amis von Amerika eben hier mit rübergebracht. Und die Leute, die dann eben in den Clubs gespielt haben, wie der Carlo Boländer oder eben Wolfgang Laut und viele andere, Joy Fleming ja auch, alle hier in der Gegend, ne, haben dann auch Zugang gehabt dazu. Also, dass es damals so ein paar Sachen schon gab, aber die meisten Sachen, es kam einmal im Radio, da musste man bereit sein, musste sofort alles mitschreiben. Heute haben wir Literatur ohne Ende, ja. Die Leute haben alle, fast alle Lehrer, die heute unterrichten, haben selber studiert, haben eine pädagogische Ausbildung auch und können das irgendwie vermitteln, wissen, wie sie was strukturiert aufbauen. Also man kann den Leuten, so wie es jetzt beim Heideprim so war, dass er mir das vorgespielt hat, das war für mich eine neue Welt. Dadurch habe ich was entdeckt. Und so kann man so Anstöße geben. Man kann sagen, okay, bis zum Ende des Monats musst du das und das können. Aber es muss auch von demjenigen selbst kommen. Ne?
Sie unterrichten als Dozentin in Mannheim und in Frankfurt am Dr. Hochs Konservatorium, weil es in Frankfurt keinen Jazz-Ausbildungsgang an der Hochschule mehr gibt.
Ja,
was bedeutet das eigentlich für eine Stadt und für die Atmosphäre in der musikalischen Umgebung einer Stadt, wenn man Jazz studieren kann? Hat das an Auswirkungen auf das, was in den Clubs passiert? Was für Musiker in die Stadt ziehen? Gibt es da neue Bands? Entwickelt sich da was Neues draus? Oder fehlt Frankfurt jetzt vielleicht auch etwas?
Für mich ist Frankfurt immer so eine Art Hochburg gewesen, weil ich durch die ganze Geschichte eben immer dachte, da sind die Leute hingezogen. Jutta Hipp ist dort hingezogen, Attila Zoller, lauter Leute. Also ich meine, durch Albert Mangelsdorf. Das war immer eigentlich auch durch das Deutsche Jazzfestival. Das war das erste Jazzfestival in Deutschland nach dem Krieg. Also ich denke, also für mich, ich habe Frankfurt immer so in Erinnerung, aber jetzt kriege ich so mit, dass es eben wirklich gar nicht so einfach ist. Aber es gibt ja immer noch die Big Band, es gibt noch andere Institutionen, wo man im Grunde ein bisschen auf alle Fälle Jazz lernen kann. Ich denke, uns ist wichtig, dass da jetzt so eine Infrastruktur aufgebaut wird, dass eben auch, wenn jetzt jemand da Klavier studieren will, dass da eben auch Bassisten da sind, auch Schlagzeuger und so. Und das ist eben dann auch, soll eigentlich der nächste Schritt sein, dass das richtig so verankert wird. Das zieht dann auch wieder gute Leute an. Und ich denke, in Mannheim ist es so, seit es da den Jazzstudiengang gibt. Inzwischen gibt es da die Popakademie. Da sind so viele Musiker inzwischen. Mannheim ist jetzt scheinbar nach Berlin auch wirklich so ein Jazzort geworden. Und das, ich meine, Frankfurt hat das sowieso und hat dieses Renommee und die Geschichte. Und das wird es auch wieder erlangen oder beibehalten, aber man muss halt was dafür tun. Ne?
Dann gibt es diverse Projekte, Jazz an Schulen zum Beispiel, wo Sie im Kuratorium sitzen. Dann gibt es diverse Projekte, wo Sie als Jury angefragt sind. Also es ist nicht nur die ausübende Musikerin Anke Helfrich, die gefragt ist, sondern auch das Know-how dahinter.
Ja, also irgendwie war das jetzt in den letzten Jahren, also immer häufiger, dass man halt dann mal, ich habe jetzt schon das zweite Mal, wurde ich angefragt, um bei so einem Jazz-Piano, bei so einer Jazz-Piano-Competition in der Jury zu sitzen. Oder dann habe ich also diesen ersten Jazzpreis der Stadt Worms bekommen und danach wurde ich dann eingeladen, da auch in der Jury dabei zu sein. Wobei ich dann irgendwann auch gesagt habe, ja, ich möchte das jetzt auch mal wieder abgeben, weil das ist, man kann auch nicht in jeder Jury jetzt da sitzen und will ich auch gar nicht. Das ist natürlich auch eine Anerkennung oder eine Ehre, dass einem das zugetraut wird, dass man das Know-how hat, ja, da entscheiden zu können.
Ist es in Deutschland immer noch so, dass Jazz etwas ist, was nicht jeder versteht? Also weil man auch ein bisschen Berührungsängste hat vor diesen vier Buchstaben?
Also das Komische ist ja, ich lebe ja in meiner Parallelwelt und ich denke ja eigentlich, jeder muss wissen, wer Miles Davis ist. Ich denke einfach, das ist ganz normal. Aber ich glaube, ich muss wahrscheinlich das erkennen, dass es nicht ganz so ist und dass ich da wirklich einfach, mich halt ganz anders mit diesem Thema auseinandersetze. Aber oftmals ist es so, dass, wenn jetzt jemand gar keinen Zugang dazu hat, dass sie dann eine bestimmte Vorstellung haben, was Jazz ist. Und es ging mir auch schon so, dass dann Leute beim Konzert oder nach dem Konzert, die kommen vielleicht, weil sie mal irgendwie mit mir in der Schule waren, dann sagen sie, was, das ist Jazz? Ach Gott, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich schon mal eher zum Konzert. Also, dass die Leute gar keine Vorstellung haben, wie gut das eigentlich ist und wie, dass sie da wirklich Freude dran hätten. Die denken, das ist irgendwas so verkopftes, intellektuelles, wo man keinen Spaß bei hat. Oder setzen es mit Dixieland gleich oder gleich Free Jazz, dass alle durcheinander spielen und was auch immer. Also es sind furchtbar viele Vorurteile dabei. Denke ich, könnte es eine breitere Masse interessieren, wenn sie den Zugang hätte. Also ab 4 Uhr nachts wird dann auf Dreisat irgendwie Jazz Baltica übertragen. Wer schaut das? Irgendwelche Lastwagenfahrer, die gerade nach Hause gekommen sind oder irgendwelche, keine Ahnung.
Ja. Kommen wir wieder auf die schönen Frauen zurück. Ich meine, jemand wie Diana Krall hat ja schon was dafür getan, dass der Jazz populärer wurde. Oder auch jemand wie Norah Jones. Und die haben sich nicht nur übers Spielen transportiert, glaube ich, oder?
Bei Diana Krall war es so, das war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die großen Firmen da. Sie vielleicht auch dann, die hat ja dann spezielle Ausstatter und also die Fotos sind alle nur von Starfotografen gemacht und alles super aufgezogen und halt auch wirklich mit richtig Geld gepusht und tolle Arrangements und was auch immer und tolle Mitmusiker. Aber ich meine, she paid her dues. Die hat bei Jimmy Rolls Unterricht gehabt. Die hat mit den ganzen Typen gespielt. Die hat schon als Jugendliche in den ganzen Clubs gespielt. Die kann spielen, die singt, die swingt. Ich gönne ihr alles, was sie, das ist total berechtigt. Und ich meine, ja, klar wird jemand so hochgejubelt und viele neiden es ihr dann auch, dass sie diesen Erfolg hat. Das hängt dann vielleicht damit zusammen, dass man sie halt auch sehr gut verkaufen konnte, ja.
Sind Sie ein bisschen neidisch?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt kein bisschen. Das gönne ich jedem. Ich gönne jedem sowieso alles und freue mich dafür. Und ich denke eben so jemand wie Diana Krall, wenn das die Leute dann auch als Jazz verstehen, ja, dann bringt es dem Jazz an sich auch was.
Musik haben wir jetzt nochmal was Älteres, nicht von Diana Krall, sondern von Jutta Hipp, auch einer Pianistin 50er Jahre, Frankfurter Jazzkeller und diese ganzen Geschichten und jemand, der sie sehr beeindruckt und auch beeinflusst hat.
Ich habe mich dann einfach dafür interessiert, habe dann mal so ein bisschen recherchiert und fand es beeindruckend, dass eben in dieser Zeit eine Frau in Deutschland, es war wirklich eine der ersten in diesem Genre, also im Jazzbereich, die ihre eigene Band hatte. Ich habe zwar jetzt auch gelesen, also die Musiker um sie herum, die haben dann einfach sie als Bandleaderin erkoren. Das waren einfach Musikerfreunde und Freunde an sich. Also so haben sie sich genannt, die haben sich alle gut verstanden und sie wollten sie als Bandleaderin. Und ich habe mir jetzt gerade noch mal ganz viel angehört. Die konnte echt spielen und war wirklich auch ja in der Zeit schon richtig hip, sozusagen.
Pianistin Jutta Hipp, mitgebracht aus dem CD-Regal der Pianistin Anke Helfrich hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ist für Sie das Leben als Musikerin Beruf oder Berufung?
Wenn man mich fragen würde, ob ich was anderes machen wollte jemals oder ob ich es bereue, ich würde niemals was anderes machen wollen. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, überhaupt, dass ich diese Musik entdeckt habe und dass ich damals irgendwie auch gedacht habe, komm, ich gehe nach Holland, ich kannte keinen Menschen, ich konnte die Sprache nicht, bin einfach da hingegangen. Ich bin da dankbar dafür, weil das mir auch die Augen geöffnet hat, einfach wieder mal ins Ausland zu gehen, irgendwie da wirklich so bei Null anzufangen und vor allen Dingen zu sehen, was es noch alles gibt auf der Welt und wie es ist, im Ausland zu leben. Ja, also ich meine, auch diese ganzen Erfahrungen, auch vielleicht Fremde in einem Land zu sein, ja, auch vielleicht als Deutsche nicht unbedingt willkommen. Also man muss, ich habe da auch viele Erlebnisse gehabt, die ganz gut sind, dass man einfach so als Mensch toleranter wird, ja, oder auch sieht, wie es für Ausländer ist im eigenen Land, ja. Und also auch diese Dinge, die jetzt nichts mit der Musik zu tun haben. Aber durch die Musik habe ich auch die Möglichkeit gehabt, ich hoffe, dass ich noch viele andere Möglichkeiten haben werde, aber dass ich wirklich schon in Malaysia, auf Mauritius, ja, dass ich andere Kulturen kennenlerne, dass ich die Möglichkeit habe, mit Leuten aus anderen Ländern zusammenzuspielen. Für all diese Dinge bin ich so dankbar, ja, dass die Musik ist halt eine universelle Sprache und die Möglichkeit, sich dann wirklich mit Leuten aus der ganzen Welt zu treffen und, sagen wir mal, auf einem Ding sich zu unterhalten und auszutauschen, das ist schon ein großes Geschenk. Also bin ich sehr dankbar für.
Wie wichtig ist es für Sie, eine eigene CD zu machen, mit einer eigenen Band unterwegs zu sein? Sie haben ein Trio, also auch dieses... Eine Frau braucht was Eigenes.
Und nicht Jodeldiplom.
Wenn es ein Jodeldiplom ist oder das zweite Passiv bei Sonnenaufgang.
Dritter Ablativ bei Sonnenuntergang. Ja, genau. Also ich denke, es ist wirklich heutzutage wahrscheinlich so. Ich meine, entweder man sagt, ja gut, ich bin Sideman für den Rest meines Lebens.
Mitspielerin.
Ich spiele in verschiedenen Kombos mit. Und irgendwie dadurch, dass ich dann in New York, ich habe dann einfach so eine Demo gemacht mit zwei Leuten und dann halt versucht da diesen, bei dem einen Preis da mich zu bewerben, da habe ich mir gar nichts ausgerechnet. Und das war eigentlich so die Initialzündung, ja, jetzt musst du einfach irgendwie gucken, dass du mal dein Trio da so ans Laufen bringst. Am Anfang habe ich gedacht, ich spiele einfach immer nur bei anderen Leuten mit, das langt mir auch. Aber es ist einfach eine Herausforderung. Jeder, der mal so als Bandleader agiert hat, weiß, wie viel mehr Arbeit das ist. Du hast halt die volle Verantwortung. Du musst dich um die Musik kümmern, du musst dich darum kümmern, dass das Ganze überhaupt gehört wird. Ja, du musst mit deinem Namen halt auch einfach dafür sorgen, dass dann die Leute, ja, die haben dann vielleicht eine Erwartungshaltung. Also der Druck ist viel größer, als wenn du einfach nur so im Hintergrund spielst.
Ne? Es hat 10 Jahre gedauert bis zur ersten CD. Es sind bisher 3 und es gibt demnächst eine neue. Wie war denn das Gefühl dann mit der ersten CD, wenn man die in der Hand hat?
Ja, ich war da schon aufgeregt.
Ist das so, wie auch wenn man ein Buch geschrieben hatte oder so?
Also es war auch so eine harte Geburt, muss ich sagen. Ich hatte da eben, wie gesagt, diesen Preis gewonnen und da war die Auflage, mit diesem Geld dann eine CD aufzunehmen und bin ich ja nach New York, dann habe ich das aufgenommen mit Mark Turner damals und mit Jochen Rückert und Johannes Weidenmüller. Mit den beiden hatte ich eben bei dem Preis vorgespielt. Und und dann bin ich zurückgekommen, dann habe ich mir das angehört, dann habe ich es jemandem vorgespielt, der hat dann gesagt, die Qualität vom Sound ist so schlecht, das muss man doch mal neu auflegen. Dann habe ich es erstmal unter das Bett geschoben, dann habe ich es wieder rausgeholt, dann wieder angehört, dann die Auswahl zu treffen, welche Takes die besten sind. Ich fand das eine fürchterliche Arbeit und habe dann immer gedacht, ja, du musst dich dann irgendwie gut präsentieren, immerhin hast du ja den Preis gekriegt, also es muss jetzt eine ganz tolle CD werden. Dann, bis man eine Plattenfirma gefunden hat, die das auch dann rausbringen will. Ich habe mir das ja nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, ja, dann nimmst du was auf, zack, bringst es raus und jeder reißt sie aus den Händen. Aber so ist es eben nicht. Und eben diese ganze Industrie, diese ganze Plattenindustrie, das ist ja jetzt noch viel schlimmer geworden als vorher. Ich meine, heutzutage, die Plattenverkäufe sind nicht mehr so, wie sie eben vor vielen Jahren waren. Heute ist es mehr auch einfach so ein, das mache ich zu diesem Zeitpunkt und wie so eine Visitenkarte. Das ist das, was ich im Moment mache. Und auch einfach notwendig, um auch wieder Konzerte zu machen und sich wieder ins Gespräch zu bringen. Ne?
Haben Sie Träume? Was würden Sie machen, wenn die gute Fee mit 3 Wünschen käme?
Das klingt ja gut. Also, dass ich die Möglichkeit habe, mit der Musik, die mir wirklich am Herzen liegt und mit meiner Band weiter überall zu spielen oder beziehungsweise vielleicht auch noch mehr im Ausland und auch in Deutschland, dass ich kreativ genug bin und auch die Kraft dazu habe, das immer wieder so neu anzugehen und das weiter zu machen, dass ich irgendwie die Freude habe, auch weiter zu unterrichten, dass das eigentlich was alles so begonnen ist oder diese Wege, die ich eingeschlagen habe, dass ich die weitergehen kann und dass ich noch viele tolle Begegnungen habe mit tollen Musikern.
Gibt es jemanden, mit dem Sie gerne mal spielen würden?
Ach, im Moment habe ich so ein bisschen, ich habe jetzt gerade, gestern habe ich wieder Kenny Kirkland gehört, ja, mit Robert Hurst und mit Jeff Tynwald und so. Also irgendwie hätte ich auch nochmal so den Traum, mit so einer tollen Rhythmusgruppe aus New York zu spielen, die irgendwie so in dieser Art spielt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Traum, sowas zu machen. Ne?
Gibt es auch ein Privatleben von Anke Helfrich oder schwimmt das alles, geht das alles eins ins andere über? Was machen Sie, wenn Sie keine Musik machen oder hören?
Das geht alles eins ins andere über. Nee, ich muss sagen, das ist auch noch mit ein Grund. Natürlich, wenn man viele Jahre irgendwo wohnt, hat man natürlich auch einen Freundeskreis und meine Familie ist auch da in der Gegend ansässig. Die freuen sich natürlich auch immer, ständig ruft bei mir jemand an und wird sich gern mit mir treffen. Also ich habe da schon, mir schon auch sehr eingebunden in so, ganz gut aufgehoben. Also wenn ich zu Hause bin, kann ich jemanden anrufen und mich sofort verabreden, habe Freundinnen, mit denen ich ganz viel auch Sport mache und mit denen ich mich treffe und die Familie eben. Und ansonsten sind auch viele Musiker eben meine Freunde. Also bin ich natürlich auch, treffe mich auch oft mit Musikern. Und auch, ich habe im Moment so, das ist auch noch so ein ganz positiver Aspekt jetzt von Weilheim, dass ich also da in der Wohnung wohne, die so ideal liegt. Ich habe im Moment also alle möglichen Möglichkeiten. Ich habe da einen Flügel. Ein Freund von mir hat jetzt gerade sein Schlagzeug dahingestellt. Wir machen im Moment, eigentlich mache ich jede Woche, wenn ich jetzt zu Hause bin, mache ich mit irgendwelchen Leuten was aus. Wir spielen Sessions. Wir versuchen einfach irgendwelche Stücke auszuprobieren und immer mit unterschiedlichen Musikern. Und das ist einfach auch sehr befruchtend, dass man einfach irgendwie sagt, komm, wir treffen uns, wir kochen zusammen oder wir trinken Kaffee. Und dann spielen wir den ganzen Nachmittag oder die Nacht. Ich könnte die ganze Nacht durchspielen, es würde keinen stören. Also das ist schon auch ganz schön.
Schön, dass Sie hier waren im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Anke Helfrich. Letzte Vielen Musik Dank. Kommt vom aktuellen Album.
Mhm. Das ist das Titelstück der CD, Stormproof, und so heißt das auch. Und zwar mit Henning Sieverts am Kontrabass und Dejan Terzic am Schlagzeug. Und Nils Wogram ist der Gast auf dieser CD, der spielt Posaune. Ich meine, ist ja auch kein Unbekannter hier in Frankfurt. Und ich Fender Rhodes und Klavier.
Anke Helfrich, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir freuen uns auf neue Musik und neue Projekte und viel von Ihnen noch zu hören. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Nachmittag, machen Sie es gut.